Abschnitt 4 von Das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 4 Tage nach diesen höchst wunderbaren Ereignissen verließ ein Trauerzug nachts um 11 Uhr Schloss Canterville. Den Leichenwagen zogen 8 schwarze Pferde, von denen jedes einen großen Panaché von nickenden Straußenfedern auf dem Kopfe trug, und der bleierne Sarg war mit einer kostbaren purpurnen Decke verhangen, auf welcher das Wappen derer von Canterville in Gold gestickt war. Neben dem Wagen her schritten die Diener mit brennenden Fackeln, und der ganze Zug machte einen äußerst feierlichen Eindruck. Lord Canterville als der Hauptleidtragende war zu diesem Begräbnis extra von Wales gekommen und saß im ersten Wagen neben der kleinen Virginia. Dann kamen der Gesandte der Vereinigten Staaten und seine Gemahlin, danach Washington und die 2 Jungen, und im letzten Wagen saß Mrs. Umney, die alte Wirtschafterin, ganz allein. Man hatte die Empfindung gehabt, dass sie, nachdem sie mehr als 50 Jahre ihres Lebens durch das Gespenst erschreckt worden war, nun auch ein Recht hätte, seiner Beerdigung beizuwohnen. In der Ecke des Friedhofs war ein tiefes Grab gegraben, gerade unter der Trauerweide, und Hochwürden Angus Dampier hielt eine höchst eindrucksvolle Grabrede. Als die Zeremonie vorüber war, löschten die Diener, einer alten Familiensitte der Canterville gemäß, ihre Fackeln aus, und während der Sarg in das Grab hinuntergelassen wurde, trat Virginia vor und legte ein großes Kreuz aus weißen und rosafarbenen Mandelblüten darauf nieder. Inzwischen kam der Mond hinter einer Wolke hervor und übersilberte den kleinen Friedhof, und im Gebüsch flötete eine Nachtigall. Virginia dachte an des Gespenstes Beschreibung vom Garten des Todes. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie sprach auf der Rückfahrt nicht ein Wort. Am nächsten Morgen hatte Mr. Otis mit Lord Canterville vor dessen Rückkehr nach London eine Unterredung wegen der Juwelen, welche das Gespenst Virginia gegeben hatte. Sie waren von ganz hervorragender Schönheit, besonders ein Halsschmuck von Rubinen in altvenezianischer Fassung, ein Meisterwerk der Kunst des 16. Jahrhunderts und so wertvoll, dass Mr. Otis zögerte, seiner Tochter zu erlauben, sie anzunehmen. »My Lord«, sagte er, »ich weiß sehr wohl, dass sich in diesem Land die Erbfolge ebenso wohl auf den Familienschmuck wie auf den Grundbesitz erstreckt, und ich bin dessen ganz sicher, dass diese Juwelen ein Erbstück ihrer Familie sind oder doch sein sollten. Ich muss sie demgemäß bitten, die Preziosen mit nach London zu nehmen und sie lediglich als einen Teil ihres Eigentums zu betrachten, der unter allerdings höchst sonderbaren Umständen wieder in ihren Besitz zurückgelangt ist. Was meine Tochter betrifft, so ist diese ja noch ein Kind und hat, wie ich mich freue, sagen zu können, nur wenig Interesse an solchen Luxusgegenständen. Mrs. Otis, die, wie man wohl sagen kann, eine Autorität in Kunstsachen ist, da sie den großen Vorzug genossen hat, als junges Mädchen mehrere Winter in Boston zu verleben, Mrs. Otis sagte mir, dass diese Juwelen einen sehr bedeutenden Wert repräsentieren und sich vorzüglich verkaufen würden. Unter diesen Umständen bin ich überzeugt, Lord Canterville, dass Sie einsehen werden, wie unmöglich es für mich ist, einem Mitglied meiner Familie zu erlauben, in dem Besitz der Juwelen zu bleiben. Und endlich ist dieser eitle Putz und Tand und dieses glänzende Spielzeug, so passend und notwendig es auch zur Würde der britischen Aristokratie zu gehören scheint, doch unter jenen niemals recht am Platze, die in den strengen und, wie ich bestimmt glaube, unsterblichen Grundsätzen republikanischer Einfachheit erzogen sind. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass Virginia sehr gerne die Schatulle selbst behalten möchte, als Erinnerung an ihren unglücklichen, irregeleiteten Vorfahren. Da dieselbe sehr alt und in einem Zustand großer Reparaturbedürftigkeit zu sein scheint, so werden Sie es vielleicht angemessen finden, der Bitte meiner Kleinen zu willfahren. Ich für meinen Teil muss allerdings gestehen, dass ich außerordentlich erstaunt bin, eins von meinen Kindern Sympathie mit dem Mittelalter in irgendeiner Gestalt empfinden zu sehen, und ich kann mir das nicht anders als dadurch erklären, dass Virginia in einer ihrer Londoner Vorstädte geboren wurde, kurz nachdem Mrs. Otis von einer Reise nach Athen zurückgekehrt war. Lord Canterville hörte der langen Rede des würdigen Gesandten aufmerksam zu, während er sich ab und zu den langen grauen Schnurrbart strich, um ein unwillkürliches Lächeln zu verbergen. Und als Mr. Otis schwieg, schüttelte er ihm herzlich die Hand und sagte: »Mein lieber Mr. Otis, Ihre entzückende kleine Tochter hat meinem unglücklichen Vorfahren, Sir Simon, einen höchst wichtigen Dienst geleistet. Und meine Familie und ich sind ihr für den bewiesenen erstaunlichen Mut zu sehr großem Dank verpflichtet. Ganz zweifellos sind die Juwelen Miss Virginias Eigentum, und wahrhaftig, ich glaube, wäre ich herzlos genug, sie ihr wegzunehmen, der böse alte Bursche würde noch diese Woche wieder aus seinem Grabe aufstehen und mir das Leben hier zur Hölle machen. Und was den Begriff Erbstück anbelangt, so ist nichts ein Erbstück, das nicht mit diesem Ausdruck in einem Testament oder sonst einem rechtskräftigen Schriftstück also bezeichnet ist, und von der Existenz dieser Juwelen ist nichts bekannt gewesen. Ich versichere Sie, dass ich nicht mehr Anspruch auf Sie habe als Ihr Kammerdiener, und wenn Miss Virginia erwachsen ist, so wird sie, meine ich, doch ganz gerne solche hübschen Sachen tragen. Außerdem vergessen Sie ganz, Mr. Otis, dass Sie ja damals die ganze Einrichtung und das Gespenst mit dazu übernommen haben, und alles, was zu dem Besitztum des Gespenstes gehörte, wurde damit Ihr Eigentum. Und was auch Sir Simon für eine merkwürdige Tätigkeit nachts auf dem Korridor entfaltet haben mag, vom Standpunkt des Gesetzes aus war er absolut tot, und somit erwarben Sie durch Kauf sein Eigentum.« Mr. Otis war anfangs wirklich verstimmt, dass Lord Canterville auf sein Verlangen nicht eingehen wollte, und bat ihn, diese Entscheidung nochmals zu überlegen, aber der gutmütige Lord war fest entschlossen und überredete schließlich den Gesandten, seiner Tochter doch zu erlauben, das Geschenk des Gespenstes zu behalten. Und als im Frühjahr 1890 die junge Herzogin von Cheshire bei Gelegenheit ihrer Hochzeit bei Hofe vorgestellt wurde, erregten ihre Juwelen die allgemeine Bewunderung. Denn Virginia bekam wirklich und tatsächlich eine Krone in ihr Wappen, was die Belohnung für alle braven kleinen Amerikanerinnen ist, und heiratete ihren jugendlichen Bewerber, sobald sie mündig geworden war. Sie waren ein so entzückendes Paar und liebten einander so sehr, dass jeder sich über die Heirat freute. Jeder außer der Herzogin von Dumbleton, die den jungen Herzog gern für eine ihrer sieben unverheirateten Töchter gekapert hätte und nicht weniger als drei sehr teure Diners zu dem Zweck gegeben hatte, und wunderbarerweise auch außer Mr. Otis selber. Mr. Otis hatte den jungen Herzog persönlich sehr gerne, aber in der Theorie waren ihm alle Titel zuwider, und er war, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, nicht ohne Besorgnis, dass inmitten der entnervenden Einflüsse der vergnügungssüchtigen englischen Aristokratie die einzig wahren Grundsätze republikanischer Einfachheit vergessen werden würden. Sein Widerstand wurde jedoch völlig besiegt, und ich glaube, dass es, als er in St. George's Hanover Square mit seiner Tochter am Arm durch die Kirche schritt, keinen stolzeren Mann in ganz England gab als ihn. Der Herzog und seine junge Frau kamen nach den Flitterwochen auf Schloss Canterville, und am Tage nach ihrer Ankunft gingen sie des Nachmittags zu dem kleinen, einsamen Friedhof unter den Tannen. Man hatte erst über die Inschrift auf Sir Simons Grabstein nicht schlüssig werden können, und nach vielen Schwierigkeiten war dann entschieden worden, nur die Initialen seines Namens und den Vers vom Fenster der Bibliothek eingravieren zu lassen. Die Herzogin hatte wundervolle Rosen mitgebracht, die sie auf das Grab streute, und nachdem sie eine Zeit lang stillgestanden hatten, schlenderten sie weiter zu der halbverfallenen Kanzel in der alten Abtei. Dort setzte sich Virginia auf eine der umgestürzten Säulen, ihr Mann legte sich ihr zu Füßen in das Gras, rauchte eine Zigarette und blickte ihr verliebt und glücklich in die schönen Augen. Plötzlich warf er seine Zigarette weg, ergriff ihre Hand und sagte: »Virginia, eine Frau sollte keine Geheimnisse vor ihrem Mann haben.« »Aber Cecil, ich habe doch keine Geheimnisse vor dir.« »Doch, das hast du«, antwortete er lächelnd. »Du hast mir nie gesagt, was dir begegnet ist, als du mit dem Gespenst verschwunden warst.« »Das habe ich niemandem gesagt«, erwiderte Virginia ernst. »Das weiß ich, aber du könntest es mir jetzt doch sagen.« »Bitte verlang das nicht von mir, Cecil, denn ich kann es dir nicht sagen. Der arme Sir Simon, ich bin ihm zu großem Dank verpflichtet. Ja, da brauchst du nicht zu lachen, Cecil, es ist wirklich wahr. Er hat mich einsehen gelehrt, was das Leben ist und was der Tod bedeutet und warum die Liebe stärker ist als beide zusammen.« Der Herzog stand auf und küßte seine junge Frau sehr zärtlich. »Du kannst dein Geheimnis behalten, solange mir nur dein Herz gehört«, sagte er leise. »Das Herz hat dir schon immer gehört, Cecil. Aber unseren Kindern wirst du einst dein Geheimnis sagen, nicht wahr?« Virginia errötete. Ende von »Das Gespenst von Canterwill« von Oscar Wilde, übersetzt von Franz Blei, gelesen von Hokus Pokus. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei legamus.eu.